ARD.
Hallo zusammen zu dieser Woche Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Und diese Woche sind wieder Gäste am Start, Caro Worps und Miguel Robitzky vom Podcast Too Many Tabs.
Hi. Zusammen. Hallo, wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen. Wir haben extra unsere weißen Titel angezogen, damit wir heute so wissenschaftlich
werden. Und Schutzbrillen haben wir an.
Ja.
Ja, oh, ich habe mich schon gewundert, ihr seid so schön angezogen. Ja, wir sind ja alle aus der großen ARD-Familie, ne? Und aus der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, kommen wir einen weiteren unbekannten Bereich der ARD-Audiothek zu entdecken heute.
Die Total. Wissenschaft. Wir haben bisher mit Wissenschaft noch nicht so viel am Hut gehabt, muss man sagen, oder? Du vielleicht schon.
Ab und zu mal im Podcast, aber...
Ich finde schon, doch.
Wir gossipen auch viel im
Ab
Podcast.
Ab und zu erwischt ihr auch einen wissenschaftlichen Tab, finde ich.
Stimmt.
Doch. Auf jeden Fall herzlich willkommen in diesem Raum der ARD-Audiothek. In einem von den ganz vielen, die man entdecken kann. Wir sind zusammengeschaltet. Ich sitze in Mainz und ihr sitzt in Köln, glaube ich, ne?
Im Studio in Köln, genau.
Sehr schön. Wir kennen uns. Wir haben uns sogar schon mal live gesehen. Beim SWR Podcast Festival vor ein paar Monaten. Da wart ihr abends mit Too Many Tabs, wart auf der Bühne. Wie war das für euch?
Es war super aufregend. Es war unser allererster Live-Auftritt. Also wir haben uns wirklich die größten Sorgen gemacht vorher. Aber das Publikum, die waren echt alle super lieb. Es hat total viel Spaß gemacht.
Wir waren erstaunt, dass wirklich echte Menschen überhaupt da sind.
Dass echte Menschen unseren Podcast hören. Dass die alle jung sind. Das war richtig cool. Die waren alle super, super nett. Und es hat richtig Spaß gemacht, wir waren in so einem richtigen Rausch.
Ich habe euch damals betreut und ich fand es richtig nice. Wir haben danach noch gefeiert, aber ihr wart nicht da. Wo wart ihr eigentlich?
Wir haben in meinen Geburtstag reingefeiert, in einer in einem Imbiss.
Ja.
Wir waren so müde und haben noch so eine schäbige Pizza gegessen, mitten in Mannheim. Und
wir sind dann schnell abgehauen.
Dann sind wir ins Bett gegangen, ja.
Glamour Life.
Das Glamour Life der Podcaster, man kennt es auf jeden Fall. Ihr seid ja auch Autorin fürs ZDF-Magazin, ne? Das hat ja irgendwie beides mit krassen Recherchen zu tun, sage ich jetzt mal. Und im Podcast macht ihr immer eure Tabs zu verschiedensten Rabbit Holes, sage ich mal, die man so reinfallen kann. Wie kamt ihr drauf? Ist es tatsächlich so, dass ihr einfach auch eh immer viele Tabs offen hatte und dachte, oh, da könnte man eigentlich auch mal Geld draus machen.
Ja, ein bisschen so. Also es ist tatsächlich aus dem Wunsch heraus entstanden, irgendwo mit diesen Gefühlen, die diese offenen Tabs regelmäßig hinterlassen, irgendwo dem einen Raum zu geben. Und das wollten wir mit dem Podcast eben bezwecken. Und also es ist wirklich so, dass wir dazu neigen, nachts um drei irgendwelche Wikipedia-Artikel durchzulesen und dann denken, wie kann das sein? Also das gesamte gesammelte Wissen der Menschheit ist im Internet zu finden und man muss das einfach mal ein bisschen sortieren und zusammenkehren und die besten Sachen, wir sind wie so Goldgräber, wir suchen so goldene Nuggets auf Wikipedia und YouTube und wo eigentlich überall im Internet und tragen das dann zusammen. Das ist eigentlich die ganze Idee.
Ja, wir dachten auch nicht nur die Tabs, sondern auch Freundschaft kann man grundsätzlich mal gut kapitalisieren.
Richtig.
Und dann kamen die beiden Sachen zusammen und dann haben wir den Podcast gestartet.
Dann haben wir vergessen, dass wenn wir beim ZDF-Magazin Royal arbeiten, dass da echte JournalistInnen im Hintergrund sitzen und recherchieren. Und das müssen wir jetzt haben wir das Dilemma, das müssen wir jetzt selber machen.
Ja, das stimmt.
Wir sind jetzt nicht die Besten im Faktencheck, aber Wir sagen auch eh nur das, was da liegt.
Die falschen Fakten, die lachen wir weg.
Genau.
Versuchen wir auch immer. Bei uns waren es ja so die Themen, die wir eigentlich immer gerne machen wollten, die wir, also ne, man scrollt sich als in der Wissenschaftsredaktion so den ganzen Tag durch die neuen Studien, aber die wir dann angeboten haben dem SWR und wo der SWR auch zu spießig für war. Dann haben wir gesagt, wir machen einfach einen eigenen Podcast draus. Im Grunde. Was war denn euer krassester Tab so bisher, den ihr so gemacht habt?
Oh.
Ich glaube, ihr habt ja schon fast 20 Folgen oder so. Habt ihr
31 jetzt diese Woche.
31,
Tja.
Ja, die krassesten Tabs sind eigentlich, also ich finde das gerade toll, dass man so eine Hörerschaft hat, die das gleiche Hobby hat und die schicken eigentlich immer die krassesten Sachen.
Das stimmt.
Weil ich von denen selber überrascht bin. Also ich fand zum Beispiel eine Geschichte, die geschickt wurde, war der Kriegsbär Wojciech. Das war ein Bär, der sich einer Armee angeschlossen hat und als Baby und wurde dann von den Soldaten großgezogen und hat dann quasi an der Seite mit der Soldaten gekämpft und hat sich verhalten wie ein Mensch und auch Zigaretten geraucht und diese ganzen Sachen. Und das darauf wäre ich nicht gekommen, wenn mir das nicht jemand zu geschickt hätte.
Das war wirklich
hätte.
Ein erstaunlicher Tipp, fand ich auch. Ja.
Höchst erstaunlich, ja. Ihr veröffentlicht ja immer mittwochs, wir veröffentlichen freitags. Was macht ihr denn diese Woche für Tabs zu? Können wir direkt teasen auf diesen anderen Raum in der ARD-Audiothek?
Ich kümmere mich diesmal ein bisschen auf Wunsch der Community um ein Gossip-Thema. Und zwar ist es der ganze Hailey Bieber-Selena Gomez-Komplex, was da eigentlich im Moment so abgeht. Oh. Da haben mir viele geschrieben, könnt ihr da nicht mal ein bisschen das Internet aufräumen? Und ich versuche mich da gerade durchzupflügen. Es ist wirklich nicht so leicht.
Ist es was für die Rubrik Zeitgossip bei uns? Also wir haben, weil der Zeitkosmos-Podcast...
Der ist uns zu klein, der Zeit-Podcast-Kosmos. Den haben wir erweitert.
Den haben wir selber erweitert, obwohl wir gar nicht bei der Zeit sind. Aber wir haben dann
als
gedacht...
Als kleinen Service, genau, einfach auch für die Zeit.
Zeitgossip.
Oh. Zeitgossip. Ja, und es ist diese Woche wieder Zeit für Gossip. Und ja.
Bei mir wird es sich diese Woche um den Heidemörder drehen, die ganze Tap-Geschichte. Da ging es im Jahr 2005 um eine politische Intrige, die ich jetzt hier natürlich nicht so weit ausbreiten möchte, aber es geht nämlich um einen politischen Mord quasi, einen Karrieremord, und den werde ich ein bisschen aufarbeiten.
Okay, also könnt ihr rüberhüpfen zu den lieben Kollegen von Too Many Tabs. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, damit ihr euch nicht verirrt in den Weiten der ARD-Audiothek. Man weiß da ja nie, wo man rauskommt. ihr habt diese Woche aber ein im Graubereich zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft eher auf Seite der Wissenschaft liegendes Thema mitgebracht. Was habt ihr dabei?
Ein Thema, das wir tatsächlich bei uns im Podcast auch schon besprochen haben. Und zwar geht es um einen Frosch, der irgendwie eine krasse Karriere hingelegt hat. Und zwar hat der...
Es ist nicht Kermit, der Frosch.
Es ist nicht Kermit, genau. Es ist der afrikanische Krallenfrosch, aka Xenopus laevis, der jahrzehntelang als lebender Schwangerschaftstest gedient hat.
Oh Gott, der Arme.
Und die Menschheit hat jahrzehntelang menschlichen Urin in diesen Frosch gespritzt, um zu gucken, ob er Eier legt. Und dann ist man schwanger oder
auch
nicht.
Auch das ist Wissenschaft.
Auch das ist Wissenschaft.
Das ist unsere Botschaft, die wir heute hier in den Podcast mit reingeben wollen.
Ja, war bestimmt ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des Schwangerschaftstests.
Genau, das war jahrzehntelang eben die gängige Methode, eine Schwangerschaft festzustellen. Und dient so ein bisschen auch als Vorläufer zu den aktuellen Schwangerschaftstest, also sie funktioniert immer noch auf derselben Basis mit demselben Hormon, was da, wonach da gesucht wird, aber halt eben auf chemischer Basis. Und die Frösche hat man dann irgendwann nicht mehr gebraucht. Und da liegt irgendwie eine krasse Geschichte bei diesen Fröschen.
Okay, wie sehen die Frösche aus? Sind das diese eher so fette oder eher so ganz klein?
Die sind so, ja, so ein bisschen platt, so gräulich-grün gesprenkelt, kleine Äuglein.
Plattfrosch.
Plattfrosch. Ja, und die saßen einfach jahrzehntelang in menschlicher Pisse, die Armen.
Und dann so hatte man dann so als keine Ahnung, Frauenärztin einfach so ein Froschteich im Hinterhof oder so ein Käfig voller Frösche.
Konnte man sich dann einfach so zur Apotheke gehen und einfach sagen, ich hole mir heute so einen Schwangerschaftsfrosch?
Ja. So war das nicht. Also man konnte jetzt nicht sagen, Schatz, ich gehe mal eben kurz einen Frosch holen. Ja. Das war schon, das haben dann schon...
Schatz, was ist da in deiner Tasche drin, das Quark? So?
Du bist doch schwanger. Du hast schon wieder Frösche gekauft.
Das haben tatsächlich natürlich dann die ApothekerInnen und ÄrztInnen professionell durchgeführt. Auch nicht mal eben, ne, wenn man das irgendwie kurz wissen wollte, sondern wenn es da irgendwie, weiß ich nicht, medizinisch bedenkliche Situationen gab, wo man das dann dringend erfahren musste. Und deswegen wurde der Frosch auch Apothekerfrosch genannt. Also er hat viele Namen. Der afrikanische Krallenfrosch, der glatte Spornfrosch, der Apothekerfrosch, auch glatter Krallenfrosch. Und dieser Frosch hat Millionen von Jahren einfach in Teichen und Flüssen in Subsahara-Afrika gechillt, bis ihm in den 1930er Jahren ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde von Lancelot Hogben, einem britischen Wissenschaftler, der nach Südafrika gezogen ist, um seine Amphibienexperimente weiterzuführen, die er schon sein Leben lang gemacht hat. Und da hatte er nämlich eines Tages irgendwie, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber er hat Teile der Hypophyse, also aus dem Gehirn eines Ochsen, in den Frosch reingespritzt. Und daraufhin hat der Frosch angefangen, Eier zu legen. Also es war eine komplett random Entdeckung. Und dann dachte aber Lancelot Hogben, aha, dieses Hormon in der Ochsenhypophyse ist dasselbe Hormon, das eine Frau bildet, wenn sie schwanger ist. Und da kam er eben auf die Idee, Moment, ich hab's. Dieser Frosch ist einfach ein lebender Schwangerschaftstest. Und wir spritzen ihm einfach Pipi in seinen dorsalen Lymphsack.
Normaler Gedankengang, würde ich auch drauf kommen.
Ja, wäre ich auch sofort drauf gekommen.
Und nach ihm wurde er dann auch benannt. Also es ist der Hogben-Test. Und wenn die Froschfrau dann innerhalb von 5 bis 12 Stunden Eier produziert, dann weiß man, dass die Menschenfrau schwanger ist. Und es hat echt sehr zuverlässig funktioniert.
Kann man den mehrfach verwenden, den Froschtest? Oder ist er
der
da
hinüber? Der erholt sich.
Das ist ja das Gute auch an dem Froschtest.
Der erholt sich und ist dann nach ein paar Wochen wieder ready für zum Einsatz. Und das haben sie dann immer noch weiterentwickelt mit männlichen Fröschen. Also das hat dann auch geklappt. Das hieß dann Gallimainini-Test, meine ich, genau. Und die waren dann, also die wurden auch tatsächlich sehr alt, bis zu 30 Jahre. Wie schrecklich.
Ach, also Scheiße. Und dann alle paar Wochen kriegst du so eine Nadel mit Menschenurin.
Ja, komplett, das ganze Leben lang in Gefangenschaft und ständig voller Menschenurin. Ja, und das ist auch kein Wunder, dass ein paar von denen versucht haben abzuhauen. Und dazu kam es dann auch so irgendwann in den 60er Jahren, als man diese Frösche nicht mehr brauchte. Da gab es nämlich dann eine dunkle Seite in dieser Karriere der Frösche. Also die sind quasi, also die guten Damen und Herren sind NobelpreisträgerInnen.
Krass.
Ja, weil eben das so revolutionär war, dieser Schwangerschaftstest.
Aber die Frösche haben nicht den Preis bekommen, sondern die
Leute,
die
den Urin reingespritzt haben. Ja, aber die waren halt maßgeblich beteiligt,
aber die haben,
Frösche.
Aber die den Urin da reingespritzt haben, haben den Preis bekommen.
Ja, genau. Und dann aber war es eben so, dass die Frösche freigelassen wurden, als man sie nicht mehr gebraucht hat. Und die sich dann in der freien Wildbahn ausgebreitet haben. Das war
meistens eine sehr gute Idee.
Aus mehreren Gründen eine sehr schlechte Idee, weil die nämlich von einem tiefen Preis, weil die nämlich einen tiefen Fall durchlitten haben, vom Nobelpreis zum invasiven Schädling, weil die nämlich sämtliche Froscharten in freier Wildbahn irgendwie ausgerottet haben. So ein bisschen Endgegner, diese Frösche, und eben so einen gefährlichen Pilz übertragen können, der für sie selber nicht gefährlich ist, aber eben halt für alle anderen Amphibien. Deswegen sind auch einige Arten da schon ausgestorben. Sie sind irgendwie mitverantwortlich für das große Amphibiensterben, das stattgefunden hat.
Uff.
Weltweit, oder?
Genau, weltweit. Die Frösche sind, glaube ich, auf allen Kontinenten inzwischen angesiedelt. Ja.
Oh, fuck. Aber sind die von selbst dahin gehüpft, oder war so der Test so weltweit auch? Wurde weltweit Urin gespritzt?
Sie haben die halt massenhaft exportiert dann zwischen den 40ern bis 60ern aus Subsahara in alle Welt, nach Europa, nach Japan, in die USA, nach Kanada. Und dort sind die halt auch überall dann in die freie Wildbahn gekommen. Und ja, was ich auch sehr schöne Geschichte finde, ist, ein paar sind in Großbritannien entkommen aus Laboren und haben sich in Südwales ein neues Leben aufgebaut.
Ich sehe da auch irgendwie so einen Pixar-Film von so einem Frosch, der die ganze Zeit Menschenurin an sich gespritzt bekommt und dann abhaut und dann mit seiner Froschfamilie dann da nach Wales geht.
Ja, die wurden irgendwie in den 70ern und 80ern gesichtet in Wales. Und dann in den 2000ern haben sie dann beschlossen, die auszurotten, weil die eben so gefährlich fürs Ökosystem sind und aus Angst vor dieser Pilzübertragung. Aber sie haben keinen einzigen Frosch gefangen und dann gedacht, dass sie eben da einige trockene und kalte Winter nicht überlebt haben in der Zeit. Mhm. Und haben dann 2010 und 2011 immer wieder versucht, welche zu fangen und haben aber ein einziges erwachsenes Männchen gefangen, denselben Frosch, den sie in den vergangenen 5 Jahren schon 9-mal gefangen haben. Und dann haben wir im Podcast die Verschwörungstheorie aufgestellt, dass es immer derselbe Frosch ist, der sich extra fangen lässt, weil der ein V-Frosch ist. Und damit die Behörden in Wales aufhören zu suchen. Und die Frösche leben weiter im Untergrund in Wales, in so einem Schloss. Die leben wirklich in einer alten Burg in Wales.
Also ich glaube, das ist für mich wissenschaftlich bewiesen. Wir sind ja bei Fakt ab. Ja. Da müssen wir alles, also alles mit der Faktenlage, Faktencheck muss abgestimmt sein. Ich glaube das.
Ich google mal kurz dieses Schloss. Froschschloss.
Schau mal, Dunraven Castle.
Dunraven Castle.
Dunraven Castle was one of the two sites where the frog settles. Habe ich in einem Artikel gelesen.
Ah, üppiger Blumengarten im Schlosspark Dunraven. Mhm. Ja, das sieht ganz schick aus. So als Frosch würde ich mich da auch...
Ja, die wissen, wie man lebt. In Europa sind die vor allem in Frankreich und Portugal und Italien. Also deutsche Vita.
Ja. Ich weiß nicht, also Wales und Großbritannien sind ja nicht so für das ausufernde Leben und Kulinarik bekannt, aber vielleicht für Frösche ganz toll. Ja, sieht nett aus, das Schlösschen. So ganz efeu bewachsen und große Türme, bestimmt schöne, feuchte, tolle Keller.
Wäre ich auch gern V-Frosch.
Aber also wird jetzt noch weiter nach ihnen gesucht, oder haben sie tatsächlich geschafft, dass sie aufgegeben haben, die Wissenschaftler?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, was der aktuelle Stand ist. Das ist jetzt ja auch schon wieder 10 Jahre her. Aber auf jeden Fall sind die Frösche weiter auf dem Vormarsch.
Ich frage mich auch dann, wo die ganzen Regenwürmer hin sind, weil es gab auch mal Regenwürmer, die als Schwangerschaftstest getestet wurden. Und die haben irgendwie geschafft, dass aus irgendeinem Grund einfach aufgehört wurde, sie zu nutzen, obwohl sie 90% Wahrscheinlichkeit geliefert haben, es richtig vorherzusagen. und Regenwürmer sind ja sehr anspruchslos. Die würden vielleicht nicht einfach so nach Wales hüpfen. Aber die haben geschafft, durch irgendeine Taktik, das einfach...
Haben sie auch Urin in Regenwürmer gespritzt?
Ja.
Oh Gott, okay. Also ich habe gelesen, dass eben vor dem Frosch auch schon andere Tiere benutzt wurden. Zum Beispiel 1927, da haben deutsche WissenschaftlerInnen jungen weiblichen Mäusen einige Tage lang menschlichen Urin gespritzt und haben sie die Mäuse seziert, um zu überprüfen, ob die Eierstöcke größer geworden sind.
Oh, nee. Mhm.
Und dann sind sie irgendwann umgestiegen von...
Also die haben es nicht
überlebt. Nee, und dann sind sie eben umgestiegen irgendwann von Mäuse auf Kaninchen. Und dann haben sie irgendwann den Verdacht gehabt, ja, die Kaninchen sterben, wenn der Test positiv ist. Und daher kam dann sogar ein geflügelter Ausdruck, the rabbit died, wenn jemand schwanger ist. Dazu muss man aber sagen, dass die Kaninchen einfach immer gestorben sind, weil sie halt einfach aufgeschlitzt wurden.
Okay.
Ja, es war mit den Fröschen halt dann irgendwie deutlich angenehmer, weil die sich ja immer wieder erholt haben davon. Und dann hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen mit diesem weirden Schwangerschaftstest aus der Geschichte. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was man noch so unternommen hat, um angebliche Schwangerschaften festzustellen. Zum Beispiel im alten Ägypten wurde auf Getreidekörner uriniert. Und zu schauen, ob die anfangen zu keimen. Im alten Griechenland wurde über Nacht eine Zwiebel in die Vagina eingeführt und am nächsten Tag der Atem kontrolliert.
Das hast du dir ausgedacht.
Bombensichere Methode. Da gab es noch so einen verrückten Arzt im 16. Jahrhundert, der hat behauptet, man könnte an den Augen einer Frau erkennen, ob jemand schwanger ist, alles klar. Im Mittelalter hat man irgendwie auf Schlüssel und Türschlösser gepinkelt, um zu schauen, ob die anders aussehen. Und dann gibt es immer noch so weirde Sachen, die kursieren mit so Haushaltsmitteln. Also auf Zucker urinieren, auf Löwenzahn, auf Bleichmittel, was man übrigens niemals, bitte niemals zu Hause machen sollte, weil ich gelesen habe, dass man so Tränengas erzeugt.
Aus Versehen.
Oh.
Da hat mir übrigens, hat mir sogar, glaube ich, jemand geschrieben, dass das sogar stimmt, auch wenn man sich die Haare selber färbt oder bleicht in der Dusche und dann in die Dusche uriniert, dass dann Tränengas entsteht. Also Hoppala. Nicht zu Hause machen.
Oh, lass das mal lieber. Ja, krass. Okay, ey, danke für dieses Thema. Ich muss mich noch ein bisschen auf diesem Castle umgucken. Aber Alter, ne Zwiebel in die Vagina einführen.
Ja, willkommen bei Fucked Up.
Ja. Ihr habt den Podcast auf jeden Fall verstanden. habt ihr eine grundsätzliche Faszination für Marsbesiedlung und Mondbesiedlung? Habt auch schon überlegt vielleicht, ob ihr selbst hinfliegen würdet?
Auf jeden Fall. Also hinfliegen, glaube ich, kommt drauf an, wer
kommt
mit
drauf
dabei
an, ob Elon
ist.
Musk dabei ist.
Ja, genau, wer mit dabei ist. und also man muss ja dann sehr lange mit Leuten auf engstem Raum zusammenleben. Das stelle ich mir dann schon irgendwann anstrengend vor, wie so Dschungelcamp Woche 2, wenn man dann
viel
sagt,
schlimmer als Jugendherberge.
Oh, bitte verlass das Camp. So auf der so stelle ich mir das ein bisschen vor.
Da werden auch nach und nach Leute so rausgebotet.
Ja, genau. Also da sehe ich auf jeden Fall ein gutes Fernsehkonzept, was man irgendwann mal machen könnte, wenn das alles ein bisschen billiger geworden ist. Ansonsten habe ich eine große Faszination für Weltraum und habe auch neulich tatsächlich ein paar Tabs bei mir aufgehabt zu Astronauten, die nach einer Mondmission zurück auf die Erde gekommen sind und dann nicht mehr stehen können. Weil die sind dann bei so Pressekonferenzen und dann sacken die Knie einfach ein, weil sie das verlernt haben über die Zeit. Ja. Also ich bin da ein bisschen im Thema.
Da gibt es auch die Astronauten, die bei Pressekonferenzen dann irgendwie einen Kugelschreiber einfach so in die Luft halten und ihn fallen lassen, weil sie vergessen haben, dass keine Schwerkraft
mehr gibt. Ja, genau.
So sehr lustige
Videos. Man gewöhnt sich einfach extrem schnell daran, dass die Schwerkraft außer Kraft gesetzt ist.
Ich habe mich neulich mit dem Mars beschäftigt, auch bei uns im Podcast, weil wir über die Playlist der Erde gesprochen haben, die Voyager Golden Record, die wir irgendwie in den 70ern ins All geschossen haben. Und auch auf dem Mars lief schon menschliche Musik, und zwar ein Song von Will.i.am. Mhm.
Der wurde auf das hat nicht mal der Mars verdient.
Der wurde auf dem Mars gestreamt. Und jetzt frage ich mich, falls es Leben auf dem Mars gibt, wie werden wir als Menschheit da empfangen, wenn alles, was sie von uns je vernommen haben, dieser Will.i.am-Song ist? Also sind sie uns wohlgesonnen?
Weiß ich
oder
nicht.
Ja, mal gucken.
Und du bist großer Fan vom Mond,
bin
weiß ich.
Großer Fan, generell vom Weltall, auch großer Fan vom Mond, ja.
So ein klassischer Caro Wops-Satz ist, der Mond ist iconic.
Der Mond ist wirklich iconic.
Okay, ja, dann vielleicht das Thema, was ich mitgebracht habe, bringt euch vielleicht von eurem Plan mitzufliegen ab.
Ui. Oh.
Ich habe nämlich die Woche ein Thema dabei, bei dem ich schon wieder, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet habe, dass ich diese Kombination von Worten in einem Satz jemals lesen werde. Und zwar, ich habe gelernt, wie man im Weltraum Beton herstellen kann, nämlich mit Kartoffeln, den Tränen von Astronauten, Mondstaub und menschlichem Blut.
Okay.
Okay, das klingt wie so ein Hexenrezept von Barbara Blocksberg, was es heute zum Mittagessen gibt.
Wo Bernhard beschließt, auszuziehen, weil es ihm reicht.
Ich bumse jetzt die Nachbarin, mir reicht's mit dem Essen.
Ja, es sind selbstverständlich auch die ersten Optionen, die einem so einfallen, ne, wenn man einen Steinklotz herstellen möchte im All. Aber es ist grundsätzlich schon sinnvoll zu überlegen, wie könnten wir denn, wenn wir dann vor Ort sind, wenn wir die 9 Monate in dem stinkigen Raumschiff mit den neben uns sich Leuten Nägel schneidenden Menschen überlebt haben, wie können wir dann vor Ort irgendwie Zeug herstellen, ohne es vorher mitgeschleppt zu haben, ne? Also man weiß ja, Transportkosten sind unglaublich ins All. Also irgendwie, ich glaube, $12.000 pro Kilo zur ISS. Und wenn man irgendwie nur eine Tonne Essen für einen Astronauten zum Mars schleppt, sind es 50 Millionen US-Dollar. Also so ein paar Paletten Ziegelsteine wären etwas unökonomisch. Und deswegen guckt man halt, was kann man machen mit dem Zeug, was man vor Ort hat. Und die Menschen sind natürlich auch vor Ort. Und sie könnten ein wichtiger Bestandteil dessen sein, wie man Bausteine herstellen kann. Und zwar, wenn man sich auf der Erde anguckt, Beton ist ein Mix aus Dingen. Also man braucht natürlich irgendwie das Steinige daran und Wasser. Und dann braucht man noch einen Bindestoff, der aus dem lockeren Material am Ende dieses feste, sich sehr stabil zusammenhaltende Ding macht. Und es geht zum Beispiel durch irgendwie Biopolymere oder Proteine. Und ja, das bindet das zusammen, damit man halt nach einer Weile nicht einfach nur einen Steinhaufen hat, sondern das Haus stehen bleibt. So. Jetzt hat man natürlich auf dem Mars nicht irgendwie einen Baumarkt um die Ecke, aber es gibt Lösungen und mehrere Teams haben sich da weltweit schon Gedanken gemacht und jetzt eben Leute von der Uni Manchester. Und die stellen praktisch so kleine, ich sag mal handgroße Klötzchen her bisher und haben auch Anleitungen dazu ins Netz gestellt, wie man das kochen kann zu Hause. Natürlich nicht mit Mondstaub, aber mit Staub, den man sonst so findet und eben dann den verschiedenen tollen Inhaltsstoffen, die ich schon genannt habe. Also man kann wirklich praktisch mit Mikrowelle, einem Löffel und irgendwie einer Presse das machen. Und man braucht Mondstaub, Wasser und so ein Bindestoffproteinzeug. Und dieses Bindestoffproteinzeug, das könnte eben zum Beispiel aus Astronautenblut gewonnen werden. Oder zumindest Blutplasma.
Oder aus Tränen, hast du gesagt. Komm, sollen die alle herkommen? Den ganzen Tag Will.i.am hören.
Vielleicht kommt es mal ganz alleine.
Oh nein.
Also Tränen sollen auch einen wichtigen Bestandteil haben, aber ich glaube, in Tränen ist nicht so viel Protein drin. Aber das irgendwie noch ein Salz dazu zu haben, das ist
ja, und bei Blut, da müssen sie immer jemanden opfern, wenn sie was Neues bauen wollen.
Oder man muss
das wäre
halt
auch der Grund, warum sie uns mit auf die ISS nehmen würden. Damit man braucht immer so 2, 3 Idioten, die einem nichts bringen für die Wissenschaft, die man dann opfert.
Ja, so, wir haben da noch 2 Freikarten. Alle anderen zahlen 50 Milliarden.
Aber sag mal, so Beton, also aus Kartoffeln hast du gesagt.
Ist ein Bestandteil, genau.
Geht das auch auf der Erde?
Weil ja,
wir haben ja,
kann man
wir
machen.
Haben ein riesiges, wir haben ja auf der Erde ein riesiges Sandproblem. Und Beton besteht ja...
Ja, und auch ein CO2-Problem.
Ja, und Beton besteht ja sehr viel aus Sand. Weil das können wir nicht einfach mit Kartoffeln bauen. Da wäre wahrscheinlich immer ein Kartoffelmangel.
Es würde gehen. Das haben auch schon Leute auf der Erde gemacht. Ich komme gleich später dazu. Also Kartoffeln sind dann eben dieses Bindemittel, ne? Also Stein hast du trotzdem. Ich weiß nicht, ob du Sand trotzdem auch hast. Aber ich glaube, den Sand kann man wahrscheinlich, vermutlich kann man ihn sparen, weil sie gehen da auch drauf ein, dass sie sagen, ja, hier von wegen 8% des globalen CO2-Ausstoßes sind durch die Betonproduktion. Man kann es machen. Das Problem ist nur, das, was die da jetzt sich ausgedacht haben, das funktioniert vor allem, weil es auf dem Mars und auf dem Mond nicht regnet. Das heißt, weil von außen keine Feuchtigkeit reinkommt. Und das ist im Moment noch so der springende Punkt, weswegen es auf der Erde nicht so funktioniert. Aber eben auf dem Mars voll gut funktionieren könnte. Mhm. Das ist so der Unterschied. Ja, als Mensch kann man wohl so 25 Liter Blutplasma im Jahr spenden, aber auch damit kommt man jetzt nicht so ultra weit, weil so ein Betonklotz braucht eine Menge an Bindestoff, damit das alles zusammenhält. Also ja, muss man sich überlegen, was man macht. Man hat überlegt, ob man nicht Kühe mit ins All nehmen könnte, weil die würden ja mehr Blut geben. Aber bring mal eine Kuh ins All und dann frage ich mich auch, wie sieht ein Raumschiff aus, in dem eine Kuh reist? Wie sieht der Raumanzug aus? So dieser erste Hund, der hochgeflogen ist, die Laika, die hat ja auch so einen kleinen roten Raumanzug an, ist dann gestorben. Ja, brauchen wir. Verdammt viel Futter, wäre irgendwie alles nicht so geil. Und ja, ich denke auch, stellt euch mal vor, ihr seid dann aus dem Mars, auf dem Mars und ihr wisst, euer Haus wurde mit Blut gebaut. Das ist irgendwie jetzt nicht so der neueste, weiß nicht, interiormäßig oder so vom Wohlfühlfaktor. Ja, nee. Bin ich mir unsicher.
Da würde ich mich auch, genau, da spukt es dann bestimmt drin. Mm. Da ist man schon auf dem Mars und dann spukt es.
Cool. Auch doch. Ja. Nicht nur Will.i.am-Musik, es spukt auch noch.
Und überall, und im Garten sitzt Matt Damon und muss neue Kartoffeln anpflanzen.
Und Elon Musk ist auch noch dabei. Es ist eine sehr gruselige Vorstellung, alles insgesamt. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn du dann schon angekommen bist, dann bist du wahrscheinlich froh, wenn du überhaupt irgendeine Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen, weil so 9 Monate mit Leuten auf engstem Raum, hast du ja schon gesagt, Miguel, vielleicht ist einem dann auch egal. Aber deswegen haben sie gesagt, okay, Blut ist vielleicht nicht das Einzige, was wir erforschen könnten. Es gibt auch andere menschliche Ausscheidungen oder Hinterlassenschaften, die man benutzen könnte, in denen auch Dinge drin sind, die man als dieses Bindemittel verwenden könnte. Sie haben zum Beispiel an Nagelhaut und Schuppen tatsächlich geforscht.
Jetzt wird's ekelhaft.
Es ist widerlich. Er hat es zum Glück nicht weiter beschrieben. Shitting Bricks wollten
das
sie
ist wirklich alles
aber
wie der Jugendherberge.
Der Antrag für Control of Substances Headrest to Health ist nicht durchgekommen. Also es ist wirklich... es ist das Schlimmste, was zusammenkommen kann. Und an Cement wollten sie auch noch forschen. Könnt ihr euch überlegen, was das sein könnte. Hm. Ja, aber da hat der Forscher tatsächlich gesagt, da forscht er nur ran, wenn er einen Ig Nobel Prize haben möchte. Kennt ihr die Ig Nobel Prize?
Ja, das sind diese Satire-Nobelpreise, ne, die für weirde Entdeckungen vergeben werden. Da habe ich auch schon mal rein recherchiert. Vielleicht mache ich da auch mal einen Tab zu auf.
Ja, mach das mal. Wir machen das auch jedes Mal, wenn sie wieder sind. Und zum Beispiel das letzte Mal ging es irgendwie darum, wie viel Energie gespart wird, wenn man wie eine Entchenfamilie hintereinander schwimmt. Oder was gab es noch? Forschung zu, ob Ausdünstung des Kinopublikums Aussagen darüber treffen könnte, ob der Film jugendfrei ist und so. Ne? Also das lohnt sich. Auch für euch, ich glaube Oktober oder so. Immer. Ja, auf jeden Fall, das haben sie dann fallen gelassen und haben gesagt, komm, wir nehmen was Jugendfreieres, nämlich Kartoffeln. So. Und ich denke, auch in einem Kartoffelhaus würde man wahrscheinlich lieber wohnen, ist als in einem Urin- oder Bluthaus. Und Kartoffeln, ich meine, der Marsianer hat doch auch schon Kartoffeln angebaut,
ja,
oder?
Ja, eben.
Habt ihr den
Film gesehen? Der hat so Kartoffeln angebaut.
Ja. Und das heißt, Anbau wäre vielleicht möglich. Das ist auch wohl ziemlich gut.
Wenn es in diesem
so,
Hollywood-Film gemacht wurde, dann wird es schon stimmen.
Ja, das muss schon passen. Und man könnte aber auch Kartoffelpulver mit hochnehmen und da kann man sich dann ja immer entscheiden, okay, nehmen wir das jetzt zum Essen oder nehmen wir es für ein Haus? Das ist dann die Frage. Und sie sagen, eben in einem Notfall könnte man dann immer noch entscheiden, es zu essen und es nicht zu einem Haus zu machen. Ich hoffe aber vor der Verarbeitung, weil ja auch noch Tränen und so reinkommen. Ja, und das Ganze funktioniert, weil eben, also man nimmt die Steine. Man nimmt dann ein bisschen Salz, zum Beispiel Tränen von Astronauten. Man nimmt ein bisschen Wasser und steckt das in eine Mikrowelle und mit Kartoffelstärke noch. Und dieser ganze Brei wird dann zu einem schönen kleinen Klötzchen aus Kartoffel.
Ach. Schön. Wenn's, ich find's auch nicht schön. Aber wenn es nie regnet oder so, warum braucht man überhaupt ein Dach über dem Kopf? Es gibt so Stürme, Marsstürme.
Es gibt... Ja, Strahlung. Ne?
Ah, okay.
Willst du da einfach nackt auf dem Planeten da liegen?
Ja,
oder
Open
was?
Air.
Nee, das wäre nicht ziemlich...
Die ganze Zeit ein riesiges Festival.
Ja, nee, ich brauch da schon, wenn ich auf dem Mars bin, brauche ich schon mal...
Muss man eine Tür zumachen auf dem Mars?
Ja, meinen Rückzugsort.
Muss man eine Tür knallen können.
Wirklich. Dann mal in Ruhe Netflix anmachen, weißt du? Aus was wird da WLAN? Gibt's WLAN auf dem Mars dann auch? Aus was wird das gemacht? Aus menschlicher Leber muss man dann oder sowas.
Leber und Zehennägel ergeben WLAN.
Und Milchzähne.
Schön, es ist so ein bisschen bei diesen Spielen, wo man so mehrere Elemente übereinander zieht und dann kriegt man Neues.
Ja.
So ein bisschen random. Ja, also ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass irgendwie, wir haben das mit Blut, Schweiß und Tränen gebaut, irgendwie da sehr real wird auf dem Mars.
Ja, ein bisschen Siedler von Catan auch. Ich tausche eine Träne gegen 3 Kartoffeln.
Ja. Und es ist sauteuer, ne? Also Wohnraum da oben, wenn ich mir überlege, dann, ich meine, selbst wenn du einen Sack Kartoffelstärke da hochtransportierst und es irgendwie, keine Ahnung, eine Tonne kostet 50 Millionen. Grüße nach Stuttgart und so, aber da oben ist dann echt richtig hart.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mit will.
Ja, was ist euer Fazit?
Ja, Fazit, lieber erstmal auf der Erde bleiben, solange es geht. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, okay, vielleicht mal Weltraum austesten, aber...
Die sollen erstmal eine Kuh irgendwie hochschicken und
die
dann
mal mit der
immer
Kuh
noch
testen,
überlegen.
Ja.
Ja.
Und wenn das dann lustig genug aussieht mit der Kuh im Weltall, dann kommen wir auch.
Die sind, also die, hoffentlich machen die einen Livestream, das wäre ja dumm, das nicht zu machen.
Klar, das wird viral gehen, klar.
Da muss man ja eine Show draus machen.
Ja, ich denke auch. Aber ich, also mein Traum von, hey, ich werde Astronautin, wird irgendwie auch immer unattraktiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es wird ja einfach alles verwendet. Ich meine, auf der ISS, ne, auch alles, ne, Urin wird ja auch wieder zu Wasser verwendet und dann auf dem Mars, dein Blut, alles, was man. Sie nehmen alles, ja, nicht nur einen kleinen Finger.
Nee, wir bleiben erstmal in der ARD-Audiothek, wie sich das gehört.
Das
und
ist
lassen
so
uns Weltraum, ja, lass uns Weltraum erstmal Weltraum sein. Und dann gucken wir mal weiter.
Genau, die sollen das erstmal nochmal weiter erforschen, genau. Und dann gucken wir mal.
Genau.
Ja, wir bleiben erstmal hier. Ihr könnt uns ja mal schreiben an faktabedesbett2.de oder auf Insta oder sonst was ihr denn von der, ob ihr mitfliegen würdet, ob ihr Bock drauf hättet, so ein bisschen Blut zu geben, damit ihr euer Haus kriegt. Nicht nur Geld, oder auch in der Umfrage, die es jetzt ja bei Spotify, glaube ich, gibt. Aber sonst, Sternchen vergeben gibt es natürlich auch. Natürlich könnt ihr auch gerne zu tun, wenn die Tabs rüber hüpfen.
Wir nehmen auch Sternchen.
Ihr nehmt auch Sternchen, ja. Und Bookmarks und so weiter.
Gerne.
Und man findet euch auch auf Instagram, ne?
Genau, da heißt du @MiguelR aus A und
richtig.
Ich heiße @CaroWorps. Da könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, wenn ihr spannende Tabs offen habt. Da freuen wir uns immer sehr.
Genau, und alles, was dann noch übrig ist oder weirde Wissenschaft ist, gerne auch zu @Julianistin, das bin ich. Okay, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns dann in einer Marsrakete irgendwann. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.